Die Ampel hat sich zwar auf einen neuen Bundeshaushalt geeinigt, verschärft aber massiv das Bürgergeld. Das sollte jetzt jeder darüber wissen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über das Bürgergeld bzw. die Verschärfungen im Bürgergeld. Die Ampel hat sich nämlich im Zuge der Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, naja, aus dem Bürgergeld faktisch wieder Hartz IV zu machen. Meinetwegen können wir es auch Hartz V nennen. Aber es gibt diverse massive Verschärfungen, die ich alle in diesem Video hier, die große Bürgergeldlüge, schon mal aufgedröselt habe. Heute geht es um das neue Video vom Spiegel-Format Shortcut. Die große Bürgergeld-Show haben die das genannt und dort mal auf diese Verschärfungen geblickt, sie eingeordnet, bewertet. Und darauf wollen wir doch mal schauen. Bevor wir dazu allerdings kommen, lasst mich euch noch ganz kurz hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. An dem Tag, an dem der Haushalt rausgekommen ist, habe ich beispielsweise die pikanten Details, die auch das Bürgergeld betreffen, oder zum Beispiel das Kindergeld, was real entwertet wird, 5 Euro hoch plus 2%, aber seit der Einführung sind die Preise um 4,3% gestiegen, heißt ein Minus von 2,3%. Schon heute bis zum 1.25 noch mehr, alle da reingetippt. Außerdem gibt es hier auch sonst immer regelmäßig neue Analysen und Kommentare. Hiermit seid ihr up to date, checkt das gerne aus, Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mich über den Geld für die Welt Newsletter auch unterstützen, denn das alles kostet viel Zeit, Geld und Nerven. Und funktioniert nur, wenn Leute dafür bereit sind, den ein oder anderen Euro abzudrücken. Das ist die Wahrheit. Den Link dazu, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Und damit würde ich sagen, rein in die Spiegelanalyse.
Auf der anderen Seite muss klar sein, dass derjenige, der arbeiten kann, der muss auch arbeiten gehen. Ansonsten gibt es keine Sozialleistung. Nein. Nein, das hat mit Arbeitszwang überhaupt nichts zu tun.
Noch hat es
tun. Niemand muss in Deutschland arbeiten, niemand. Aber wer Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, der kann einfach nicht erwarten, dass das andere für ihn bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen.
Das war wohlgemerkt, ne, während wir eine kriselnde Wirtschaft haben, wo es 3,6 Millionen Arbeitslose gibt, aber nur 1,2 Millionen sofort zu besetzende Stellen. In diese Zeit hinein will uns Carsten Linnemann verklickern, dass jeder, der arbeitslos ist, aber arbeiten kann, einen Job finden würde, wenn er denn wollte. Wie das mathematisch aufgehen soll, 3,6 Millionen Menschen in 1,2 Millionen Jobs zu vermitteln, bleibt sein Geheimnis.
Carsten Linnemann, CDU/CSU, bei seiner Eröffnung einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Und diese Bühne im Bundestag nutzt Linnemann, um den Eindruck zu vermitteln, dass man endlich mal was tun müsse gegen Menschen, die nicht arbeiten wollen. Na, da muss man doch den Eindruck bekommen, dass das ein echtes Problem ist, oder? Ist es aber gar nicht. Tatsächlich sind sich Ökonomen weitgehend einig, dass es kaum Menschen gibt, die es sich mit Bürgergeld bequem machen. Trotzdem macht jetzt auch noch die Ampelpolitik, die sich an dieser falschen Annahme auszurichten scheint.
Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Nach lästigen Fakten für Carsten Linnemann. So lieben wir das.
Es gibt neue Verschärfungen beim Bürgergeld. Welche genau und warum diese Entscheidungen augenscheinlich ohne jede Grundlage getroffen werden, will ich jetzt erklären. Ich bin Lara Schulschenk und will schneller mehr verstehen. Hier bei Shortcut. Hallo Florian.
Hallo Lara.
Das Format Spiegel Shortcut habe ich übrigens schon mal kommentiert, als es um die Schuldenbremse ging. Verlinke ich euch mal flott.
Du bist unser Bürgergeldexperte hier beim Spiegel und warst zum Beispiel auch mal für 2 Tage für eine Recherche beim Jobcenter. Wie war das da?
Das war total interessant, weil ich durfte 2 Tage quasi inkognito und ohne dass auch das Jobcenter das großartig vorbereiten konnte, weil es so kurzfristig war, durfte ich von morgens bis abends einfach dabei sein, wenn da eben so die Bürgergeld, damals noch, das war kurz vor Einführung des Bürgergelds, die Bürgergeldempfänger kamen und konnte also miterleben, so wer da kommt und wie mit denen verfahren wird.
Bei den Jobcentern hat sich dann jetzt einiges getan, die Reform von Hartz IV zu Bürgergeld, du hast es gerade schon angeschnitten, und jetzt soll auch wieder was beim Bürgergeld verschärft werden. Was genau die Ampel davor hat, gucken wir uns jetzt mal an. Also einmal für den Hinterkopf, der Regelsatz, wenn wir von Bürgergeld reden, liegt im Moment bei Alleinstehenden bei 563 Euro, die sie pro Monat bekommen. Und da soll jetzt aber einiges verschärft werden, so will das die Ampel. Zum Beispiel habe ich gelesen von längeren Arbeitswegen, dass irgendwie schneller ans Ersparte soll. 1-Euro-Job sind wieder im Gespräch, soll eine Meldepflicht geben, Anschubfinanzierung und schärfere Sanktionen. Das ist jetzt ganz schön viel. Lass uns mal die Stichpunkte einzeln besprechen. Was hat es mit diesem Arbeitsweg auf sich, der jetzt irgendwie zugemutet werden soll?
Man muss sagen, ganz allgemein sind diese Grenzen der Zumutbarkeit ja ohnehin total gering gewesen, schon davor in diesem Grundsicherungssystem. Und eigentlich so ziemlich die einzige Komponente, an der man da noch was schärfer machen konnte, war eben der zumutbare Arbeitsweg. Und der wird jetzt eben tatsächlich fest definiert nach Zeit. Wenn man Vollzeit arbeitet, sind es also 3 Stunden am Tag. 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück.
An der Stelle würde mich mal interessieren, was ihr eigentlich für einen Arbeitsweg auf euch nehmen müsst. Schreibt uns das mal bei YouTube oder Spotify in die Kommentare. Und dann der andere Punkt war, dass es schneller ans Ersparte gehen soll von Bürgergeldempfängern und Empfängerinnen. Was steckt da dahinter?
Ja, genau. Also es gibt bisher die sogenannte Karenzzeit. So im ersten Jahr im Bürgergeld darf man ein wesentlich höheres Vermögen behalten als dann nach einem Jahr. Das war konkret 40.000 quasi für einen Alleinstehenden und für jeden weiteren im Haushalt nochmal 15.000 Euro. Und das sinkt dann nach einem Jahr. Und diese Zeit wird jetzt verkürzt auf ein halbes Jahr. Also man muss eben schneller sein Vermögen aufbrauchen. Aber ich muss gleich dazu sagen, das ist in der Realität, spielt das eigentlich keine Rolle. Die Leute.
Ja, weil da natürlich gar nicht die Leute hingehen, die so viel Vermögen in der Hinterhand haben.
Mit einem dicken Bankkonto ins Jobcenter.
Und die Ampel möchte jetzt irgendwie 1-Euro-Jobs wieder stärker ins Spiel bringen. Für mich war das Schnee von gestern. Hilf mir bitte nochmal kurz auf die Sprünge, was das damit auf sich hat.
Das hast du richtig im Kopf. Das ist eigentlich Schnee von gestern. Im Gesetz stehen sie immer noch, das sind die sogenannten Arbeitsgelegenheiten, was damit gemeint ist. Das sind so Jobs, die aber eben nicht in der normalen Wirtschaft eigentlich vorhanden sein dürfen. Sie dürfen nämlich auch keine Konkurrenz sein zu privaten Anbietern. Also das ist das klassische, den Park aufräumen, Müll aufheben, Leute im öffentlichen Nahverkehr irgendwie aufs richtige Gleis leiten oder so. Und dafür bekommt man dann eben 1 Euro oder halt einen geringen Betrag pro Arbeitsstunde.
Warum sollen diese 1-Euro-Jobs jetzt zurückkommen?
Vor allem steht da ja drin, sie sollen explizit für sogenannte Totalverweigerer sein.
Also in diesem Papier der Regierung steht, dass es vor allem bei Totalverweigerern angewendet werden soll. Also Leute, die überhaupt nicht mitmachen, so ungefähr, weil eben du verpflichtet werden kannst zu diesen Arbeitsgelegenheiten. Meine Vermutung ist auch, das ist ein ganz...
Die Definition von Totalverweigerer kann natürlich, also die gibt's nicht, ne? Ist nicht fest definiert. Sanktioniert wird schon bei Pflichtverletzung. Pflichtverletzung heißt, man lehnt einen zumutbaren Job, eine zumutbare Ausbildung oder eine zumutbare Eingliederungsmaßnahme wieder ab. Diese Zumutbarkeitskriterien wurden jetzt ja ausgeweitet, man muss länger hinpendeln. Vorher war es auch schon sehr schwammig, ja, da konnte man im Gärtner auch schon irgendwie, weiß nicht, einen Englischkurs aufbrummen oder irgendeinen Job, der sonst gar nicht zu ihm passt. Keine Ahnung, wo er plötzlich mit irgendwelchen Menschen Kontakt hat, aber gar nicht so ein soziales Wesen ist, ja, und sonst er Buchsbäumchen schneidet. Ja, und also das überhaupt nicht zu ihm passt, also was, wo er vielleicht auch noch lange Pendelzeiten hat, wenig verdient, ja, schlechte Arbeitszeiten auch, die nicht zur Familie passen, sowas. So, und dann rutscht man ganz schnell da rein, dass man plötzlich eine Pflichtverletzung hat, dann wird man sanktioniert und dann können die 1-Euro-Jobs kommen und wenn man die dann auch ablehnt, weil man sich da nicht erniedrigen lassen will, ja, dann wird's noch übler.
Beliebtes Instrument sein könnte, um bei Leuten, bei denen man den Verdacht hat, dass sie schwarz arbeiten, eingesetzt zu werden, weil in der Zeit, in der sie da den Park vom Müll befreien, können sie halt nicht schwarz Geld verdienen.
Okay. Und dann gab es noch den Punkt Meldepflicht. Damit konnte ich jetzt gar nichts anfangen. Was bedeutet das?
Ja, das fand ich ganz lustig, ehrlich gesagt. Also das heißt, dass man in Präsenz einmal im Monat zum Jobcenter gehen muss und diese Pflicht hat. Ich weiß nicht, ob das so ist, wie ich mir das immer vorstelle, wenn man so eine Bewährungsauflage hat bei einer Straftat und sich dann einmal in der Woche
guter Vergleich, ja,
beim Polizeipräsidium irgendwie melden muss. Aber so klingt es ja ein bisschen.
Das Krasse ist, gleichzeitig sind ja die Jobcenter ohnehin schon finanziell und personell überfordert. Letztes Jahr sollte schon gekürzt werden bei denen, dann wurde es im Kabinett ist das durchgegangen. Erst im Haushaltsausschuss haben die Parlamentarier das um 1,4 Milliarden wieder erhöht, zumindest auf den Wert zu kommen, der vorher vorgesehen war. Bei steigenden Preisen war das natürlich real trotzdem weniger Geld. Jetzt gab es im Vorfeld auch wieder Debatte darüber, ob nicht 2 Milliarden Euro beim Jobcenter gekürzt werden soll. Die haben sich daraufhin direkt lautstark und presseöffentlich beschwert. Das wäre ein absoluter Skandal. Ja, schauen wir mal, ob das so kommt und wenn ja, ob das durchgeht. Aber diese Kombination aus, wir machen jetzt eine Meldepflicht, einmal im Monat in Präsenz, das überfordert die Jobcenter, denen geben wir weniger Geld. Und wenn die Leute dieser Meldepflicht nicht nachkommen, ja, dann werden wir sie sanktionieren. Schärfer ist also zynisch von vorne bis hinten.
Das gilt dann für alle eigentlich, die arbeitslos sind und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen auch gerade nicht verpflichtet sind, sich einen Job zu suchen. Also zum Beispiel, weil du Angehörige pflegst oder krankgeschrieben wirst.
Ich habe tatsächlich mal gehört, es ist immer gar nicht so einfach, einen Termin im Jobcenter zu bekommen. Aber gut, ein Punkt.
Ja, der Witz ist ja auch, dann kommen die auf einmal per Brief, ja, kriegst dann den Termin, dann ist der Brief verspätet oder du hast es, Briefe zu öffnen. Haben ja auch viele Leute ein Problem mit, einfach gerade, wenn sie eben in Überschuldung hängen, wenn sie langzeitarbeitslos sind, ist ja auch total die mentale Last. So, dann hat man den Termin vermasselt und dann plötzlich gibt es 30% weniger Existenzminimum. Ja, also ein einziger Wahnsinn.
Punkt ist noch die Anschubfinanzierung, die man bekommen könnte. Wann bekommt man die und was ist das?
Genau, also in ganz viel Peitsche ist das so ein Zuckerbrot und auch tatsächlich eine echte Überraschung, weil das so wenig davor in dieser öffentlichen Debatte war. Das definiert die Ampel so, dass wenn du eine Arbeit aufnimmst und dann so viel verdienst, dass du aus dem Bürgergeld rauskommst damit, dann bekommst du ein Jahr lang nochmal eine Prämie obendrauf gelegt vom Jobcenter. Und das Tolle an dieser Prämie ist, dass die dann nicht angerechnet wird bei den Sozialleistungen, die so ein bisschen über dem Bürgergeld liegen. Das ist konkret das Wohngeld, ne? Das wird ja auch mit dem Einkommen verrechnet und so. Und es ist aber dann so, dass du diese Prämie, ich weiß nicht, wie hoch sie sein soll, steht wahrscheinlich auch, das wissen die selber wahrscheinlich noch nicht, aber dass diese Prämie, die darfst du.
Ja, steht auch nicht im Papier.
Halt voll behalten.
Und das am allermeisten Diskutierte sind ja immer diese Sanktionen, die sollen jetzt auch verschärft werden. Was kommt da auf BürgergeldempfängerInnen zu?
Genau, also bei den Sanktionen kann man sagen, dass jetzt eigentlich das, was das Verfassungsgericht im Urteil von 2019 quasi noch so als zulässig erachtet hat, dass das voll ausgeschöpft wird. Und die Verschärfung besteht gar nicht so sehr in der maximal möglichen Höhe der Sanktion, die ist halt 30%. Verfassungsgericht, sondern dass sie eben sofort verhängt werden und nicht, das ist der Unterschied, im Bürgergeld ist es bisher so, dass es schrittweise auf 30% erhöht wird. Ne?
Also ja, erstmal 10% Kürzung für einen Monat, dann 20 für zwei und dann erst 30 für drei. Jetzt wird direkt mit 30% losgekürzt.
Verweigerst dich der Mitwirkung, wie es immer heißt, also du bewirbst dich zum Beispiel nicht, dann erstmal 10% für einen Monat und dann machst du es immer noch nicht, dann im nächsten Monat 20%, im dritten Monat 30%. So ist das bisher geregelt, jetzt gibt es sofort 30%.
Wenn man sich das alles so anhört, kann man sich ja schon fragen, ob Bürgergeldbeziehende dann unbedingt härter behandelt werden müssen. Ich habe dazu mal einen Blick darauf geworfen, was Experten eigentlich sagen. Ökonom Bernd Fitzenberger kritisierte im Spiegel, dass in den Diskussionen über Bürgergeld nicht genug darüber gesprochen werde, wie viele Bürgergeldempfänger gar nicht beschäftigungsfähig sind. Er sagt, Bei mehr als 80% der Leistungsbeziehenden liegen gleich mehrere Arbeitsmarkthemmnisse vor, die die Chancen auf einen Übergang in Erwerbstätigkeit deutlich mindern. Also der Großteil der Bürgergeldempfänger hat zum Beispiel gesundheitliche Probleme, keinen Berufsschulabschluss oder sie müssen eben Kinder betreuen. Das bedeutet auch, dass von der gern genutzten Zahl von 5,8 Millionen Empfängern am Ende nur ein Bruchteil übrig bleibt, der wirklich voll arbeitsfähig ist.
Nämlich 1,7 Millionen, ja, die 5,5 oder 5,8 zu nehmen ist eh schon mal Quatsch, weil da 1,5 Millionen Kinder bei sind im Bürgergeld, dann vergrößert die Zahl ohnehin schon mal. Dann haben wir 800.000 Menschen, mittlerweile ein kleines bisschen mehr, die aufstocken, also die haben schon längst einen Job, aber verdienen so wenig, dass der Staat noch diese miesen Löhne subventionieren muss. Auch die fallen da drunter. Und klar, dann Leute, die krank sind, Leute, die Familienangehörigen pflegen, beispielsweise ein Kind aufziehen, all sowas. So, dann kommt man am Ende auf 1,7 Millionen Erwerbsfähige.
Und deshalb sagt Ökonom Fitzenberger auch, dass es gar nichts bringt, mehr Druck auf Bürgergeldbeziehende auszuüben, weil es eben nicht einfach um den reinen Willen geht. Trotzdem
würde man beim Bürgergeld sparen wollen, ja, müsste man einfach den Mindestlohn mal anheben, beispielsweise, oder generell für bessere Löhne sorgen, dann müssten weniger Menschen aufstocken. Und da das ja ein Viertel der erwachsenen Bürgergeldempfänger ausmacht, sagen wir mal ein Fünftel, ja, 800.000 von den 4 Millionen, ist das eigentlich, also wenn es ums Geld geht, der vielversprechendste Ansatz. Ja, nicht eben kürzen bei ein paar tausend Totalverweigerern sogenannten, ja, da 30% kürzen, das bringt nicht mal so viel Ersparnis, wie man bekommen könnte, wenn niemand mehr aufstocken müsste.
Haben sich SPD, Grüne und FDP jetzt für Verschärfungen beim Bürgergeld entschieden. Dabei sollte die Reform, die aus Hartz IV das Bürgergeld machte, ein riesiger Sprung sein, ein Kulturwandel. Mehr Respekt und Sicherheit, weniger Bürokratie. Was ist von dem Versprechen übrig geblieben, das mit Bürgergeld verbunden war, Florian?
Davon ist eigentlich mehr übrig geblieben, als man denkt. Also so der erste Eindruck ist ja, wenn man sich diese Maßnahmen durchliest, und so haben wir es ja dann auch geschrieben, die Ampel erfüllt der Union schon mal das Versprechen, das die wiederum für ihre mögliche Wahl abgegeben hat, sie schafft das Bürgergeld ab. Das gilt aber tatsächlich nur für die Bereiche des Bürgergelds, die auch so in dieser öffentlichen Debatte in den Medien immer und immer wieder eine große Rolle gespielt haben. Der eigentliche Kern des Bürgergelds.
Warum eigentlich? Könnte man ja auch mal fragen. Ja, warum lässt man eigentlich immer zu, dass da die Sau durchs Dorf getrieben wird und darüber medial irgendwie so groß berichtet wird? Ja, muss das denn sein? Nur weil Friedrich Merz meint, jedes Mal darüber reden zu müssen, statt über Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder so zu reden, ja, nee, muss eigentlich nicht sein, ja, könnte man ja auch mal einordnen und sagen, okay, dann schickt er uns wieder 27 O-Töne oder will 27 Pressemitteilungen zum Bürgergeld machen und wie unfair das alles ist und redet nur darüber in Talkshows, man geht einfach nicht mal drauf ein und setzt das Thema ein bisschen anders, ja, ist ja jetzt nicht so, als dass Journalisten und die Medien keine Möglichkeit hätten, eigenes Agenda-Setting zu betreiben, ja.
Zwar aber nie diese etwas sanftere Sanktionsregelung oder diese Vermögensfreigrenzen, das war eher so Beiwerk. Der eigentliche Kern des Bürgergelds bestand ja darin, dass ein starker Fokus drauf gelegt wird, dass die Leute qualifiziert werden. Ne? Also eben wie die Arbeitsmarktökonomen ja ganz richtig sagen, 2/3 der Leute haben überhaupt gar keine berufliche Qualifizierung. Ne? Und dann gibt es eben noch diese weiteren sogenannten Hemmnisse. Das sind aber also eine schwere Alkoholsucht oder zerrüttete familiäre Beziehungen und so weiter und so fort. Und von denen tragen viele Leute dann auch noch mehrere mit sich rum. So. Und da wurde eben drauf geguckt, dass man beim Bürgergeld nicht die Leute schnell in irgendeinen Job vermittelt, sondern dass man schaut, dass die am besten eine Qualifikation nachmachen können. Oder schaut, was brauchen die, um überhaupt mal über eine Qualifikation nachdenken zu können. Und da sind viele Instrumente geschaffen worden und auch viele Anreize geschaffen worden, viele Möglichkeiten erst für die Jobcenter, um das zu machen. Und die bleiben ja in Gänze bestehen.
Kannst du mir für diese Instrumente mal so 3 Beispiele nennen?
Ja, also zum Beispiel können jetzt Leute im Bürgergeld auch eine 3-jährige Berufsausbildung machen. Davor ging nur höchstens 2 Jahre. Da waren viele Berufe dabei, die man überhaupt gar nicht lernen konnte dadurch. Und dann ist dieser sogenannte Vermittlungsvorrang jetzt weg. Damit ist einfach gemeint, früher musste ich jemanden auf so eine ungelernte Stelle, so einen Helferjob im Lager oder so, vermitteln, wenn die offen war. Obwohl ich ganz genau wusste, der wäre in der Ausbildung besser aufgehoben und würde auch in 10 Jahren dann auch im Job sein. Und eine dritte Stelle, die zum Beispiel da ist, man hat festgestellt, dass viele Leute zwar so eine Ausbildung machen, die dann aber mittendrin abbrechen, weil sie zum Beispiel eine Familie auch noch zu versorgen haben. Und dann wird ihnen nach 1,5 Jahren Ausbildung so ein Helferjob angeboten, in dem sie jetzt erstmal mehr verdienen können. Und deswegen gibt es jetzt eine sogenannte Weiterbildungsprämie. Das heißt, die bekommen während der Ausbildung nochmal einen kleinen Aufschlag. Und das führt dazu, dass sie die Ausbildung dann auch durchziehen und dann
qualifizieren. Ja, das sind ja auch alles, ist ja alles vernünftig, ne? Deswegen war man ja auch für diese Bürgergeldreform. Nur, also, wenn auch nur über das andere gesprochen wird, wie kann man es irgendwie denen, die mal was ablehnen, möglichst schwer machen? Kann man das Bürgergeld möglichst unangenehm machen? Kann man Arbeitslosigkeit möglichst schmerzhaft machen? Das kriegen ja auch die Jobcenter-Mitarbeiter mit, ne? Und, naja, ob die dann so motiviert sind, und das Recht, wenn dann das Ganze auch unterfinanziert ist, ob die dann so motiviert sind und alles dafür gegeben wird, dass die wirklich dann die Leute bestmöglich einfach in das vermitteln, was für sie am besten passt, also nicht den Helferjob, sondern eine Ausbildung, kann man, glaube ich, auch mal in Frage stellen.
Du hast ja Hartz IV vorher.
Zumal eine Weiterbildungsprämie auch schon wieder längst gecancelt wurde. Da ging es nicht um die 150 Euro, sondern um die 75 Euro, irgendwelche Computerkurse oder so zu belegen. Also jetzt nichts, wo ein richtiger Abschluss bei rumkommt, sondern eher so, sagen wir mal, kleinere Weiterbildungen. Ja, auch das war sinnvoll. Auch das wurde längst gekürzt und eingestampft.
Jahrelang angeguckt, ganz genau. Jetzt das Bürgergeld, das neue. Und findest du die Instrumente, die du gerade beschrieben hast, sinnvoll?
Ja, also ich halte die in fast alle für sehr sinnvoll, wenn sie dann eben auch eingesetzt werden, weil man damit eigentlich der Lebenssituation von ganz vielen Leuten im Bürgergeld gerecht wird. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch wirklich die Leute gibt, die das ausnutzen und ansonsten eigentlich arbeiten könnten. Aber für ganz viele trifft das eben nicht zu. Und man macht sich, glaube ich, gar keine Vorstellungen, was das dann konkret bedeutet. Das sind also Leute, die kommen aus einer Kindheit raus, aus einer Umgebung raus, die schaffen es teilweise noch nicht mal ihrem Tag Struktur zu verleihen. Also da fehlt es ja wirklich an Kompetenzen, noch weit vor irgendeiner Berufsqualifikation. Und für die kann es aber Angebote und ein Coaching geben. Die tun sich dann teilweise auch schwer, mit Konflikten umzugehen oder so. Und ein Instrument ist zum Beispiel dieses Coaching, auch so eine Vermittlung dann zwischen dem Arbeit, wenn man dann arbeitet, zwischen dem Arbeitgeber, zwischen dem Vorgesetzten und einem selber irgendwie. Das hilft wirklich zielgenau und genau diesen Leuten und gibt denen, was die brauchen.
Okay, halten wir mal fest, diese Instrumente.
Aber je weniger Geld und Personal die Jobcenter haben, desto weniger können sie natürlich an Kapazität genau in diese sinnvollen Coachings, Begleitungen und sowas stecken. Ja, und das ist beklagenswert.
Rente sind sinnvoll. Jetzt habe ich aber das so verstanden, dass bei den Haushaltsverhandlungen, jetzt sind wir wieder auf Regierungsebene, sich entschieden wurde, da gar nicht mehr Geld reinzustecken. Was bedeutet das denn jetzt?
Das ist das eigentliche Problem, ne? Also man hat dieses Instrumentarium, das eigentlich super ist, aber das kostet eben Geld und gleichzeitig, wie du schon richtig gesagt hast.
Mit Instrumentarium meint er jetzt übrigens nicht die Sanktionsschrauben, die weiteren Zumutbarkeitskriterien etc., so wie ich es verstehe, sondern wirklich also das Positive, ja, Coachings, Weiterbildungs- oder Ausbildungsprämie, ja, diese Sachen.
Gesagt hast, bleibt quasi die Summe wirklich gleich, die Jobcenter haben. Und zwar, um sowohl ihre Miete zu bezahlen, die Leute zu bezahlen, die dort arbeiten im Jobcenter, als auch diese sogenannten Arbeitsmarktmaßnahmen. Und damit ist all das gemeint, zu finanzieren. So, und jetzt denken wir an Inflation, wir denken an Tarifsteigerungen, die es gab und daran, dass ja tatsächlich mehr Leute, jetzt auch mehr erwerbsfähige Leute im Bürgergeld sind, ja, auch durch die konjunkturelle Lage. Und das heißt ganz einfach, dass da faktisch weniger Geld pro Kopf zur Verfügung steht. Und konkret ist es sogar so, dass jedes fünfte Jobcenter am Anfang, also am 1. Januar 2025, dastehen wird und hat im Topf für solche Arbeitsfördermaßnahmen genau 0 Euro. Das heißt, Es wird im Endeffekt nicht daran scheitern, dass es nicht die Möglichkeit gibt, die gesetzliche Möglichkeit, irgendwie was Passendes für jemanden
Wahnsinn, einfach Wahnsinn
zu finden, sondern ganz einfach, dass das Geld fehlt.
Okay, dann wissen wir jetzt, wie sich diese Verschärfungen auswirken werden auf Bürgergeld beziehen und was das jetzt bedeutet. Ich möchte aber immer noch wissen, warum sich denn so entschieden wurde. Also gerade wenn sich auch Ökonomen einig sind, dass Menschen gar nicht faul sind oder so und sich jetzt trotzdem dafür entschieden wird, mehr Druck aufzubauen, die Bedingungen zu verschärfen. Ich kann mir das nicht erklären. Warum wurde sich dafür entschieden?
Naja, also weil du gerade die Arbeitsmarktökonomen und Ökonominnen genannt hast, das ist Konsens, das weiß man, das ist so, dass das große Problem nicht ist die Faulheit der Leute und würde man da bekämpfen, dass man die jetzt alle schnell in Arbeit bekommt. Aber gleichzeitig findet man auch kaum jemanden unter denen, der sagt, die Sanktionen, die sollten nicht sein. So, die Frage ist ja tatsächlich, also nur weil bei der absolut großen Mehrheit der Leute nicht das Problem ist, dass die keine Motivation hätten oder beziehungsweise zu faul wären oder richtig frech und dreist, heißt es ja nicht, dass es die nicht auch gibt. So, und das Instrumentarium zu haben, so allen gerecht zu werden.
Wir unterstellen ja auch nicht allen Leuten, dass sie Steuerhinterzieher sind, obwohl wir wissen, dass es Pfeffersäcke gibt, die in Saus und Braus leben und trotzdem den Staat um den Fiskus, um ihre Steuern bescheißen. Ja? Deswegen machen wir auch keinen Generalverdacht.
Die da so sind und eben auch den wenigen, die es tatsächlich irgendwie ausnutzen.
Und worüber wir viel zu wenig reden, ist die Nachfrageseite, beziehungsweise die Seite, dass es überhaupt erstmal genug Stellen geben muss für alle. Ja, damit es eine Aussicht darauf gibt. Denn was bringt es denn, Leute auf Jobs vorzubereiten, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt, aber wo es keine offenen Stellen gibt? Ja, dann fühlen die Leute sich natürlich auch verarscht. Und erst recht, wenn man lange in diesen Maßnahmen ist, und dann macht man den einen Kurs und der erklärt einem irgendwie, weiß nicht, wie man gewisse Sachen in Excel macht und dann steht auf einmal ein Kurs an, wo man irgendwas Handwerkliches trainiert und dann lernt man auf einmal irgendwie Englisch. Ja, aber worauf wird man denn, oder Supermarktregale einräumen, worauf wird man denn da jetzt am Ende vorbereitet? Ja.
Nutzen und die versuchen da quasi so ein bisschen diesem Klischeebild zu entsprechen. Das halte ich schon für nachvollziehbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, diese Möglichkeit zu haben, ist jetzt nicht die krasse Verschärfung an sich. Die Frage ist eben, wie wird es unten in den Jobcentern auch verwendet?
Okay, also hat das aber schon ein bisschen Symbolcharakter auch.
Das ist sowieso die Hauptwirkung dieser Sanktionen, besteht ja nicht darin, dass sie konkret gegen Leute angewendet werden. Das ist immer so der kleine Teil der Wirkung, der größte Teil der Wirkung.
Ja, weil es natürlich noch Leute im Jobcenter gibt, die ein bisschen was Anstand und Vernunft haben und dann diesen Instrumentenkasten nicht ganz nutzen, weil sie auch wissen, damit schädigen sie die Beziehung zu demjenigen, dem sie da eigentlich gerade vermitteln wollen. Ja, also die sind eigentlich, die sind nicht Teil des Problems, sondern die sind auch die Opfer dieses Systems sind, ja, die auch Opfer der Debatte sind, wenn sie die Leute vor sich stehen haben, über die das ganze Land irgendwie debattiert, als wären das faule Arbeitslose, die nur auf der Tasche anderer liegen, ja, und ganz schlechte Intentionen, Absichten hätten. Ja, es vergiftet natürlich auch so ein Jobcenter-Gespräch und so eine Stimmung.
Wirkung ist diese symbolische, die Signalwirkung. Man nennt generalpräventive Wirkung, wie das immer heißt. Also auf Deutsch, dass allen eigentlich klar gemacht wird, man muss hier schon mitmachen. Also Pflicht bedeutet Pflicht.
Oh, und diese generalpräventive Wirkung hat Hubertus Heil, als sie das erste Mal Sanktionen eingeführt haben, bei Maischberger auch immer so groß gemacht. Haben wir hier auch kommentiert, kann ich schon mal verlinken, das Video. Boah, das war auch ganz fürchterlich. Da ging es darum, dass er gesagt hat, ja, es sind vielleicht nur ein paar 10.000, 10, 15, 7.000 Leute als Totalverweigerer wirklich davon betroffen. Wie der damit 160 Millionen Euro einsparen will, der weiß er nicht. Aber er setzt auf die generalpräventive Wirkung. Bedeutet, man will Geld einsparen, indem man den Leuten, die noch im Arbeitsmarkt sind, signalisiert, ey, Arbeitslosigkeit wird schmerzhaft für euch. Behaltet mal lieber euren Job, auch wenn denn noch so scheiße ist, euer Arbeitgeber kacke mit euch umgeht und so weiter. Ja, das ist generalpräventive Wirkung.
Und wer in eine Pflicht verstößt, dafür gibt es Strafen.
Und eine Signalwirkung ist ja aber eben auch, dass, du hast es gerade erklärt, de facto eingespart wird eigentlich. Also es wird nicht mehr Geld in die Hand genommen, obwohl mehr Bedarf da ist. Jetzt habe ich mich gefragt, weil man ja in der letzten Zeit auch immer mal wieder in den Schlagzeilen gesehen hat, dass es Studien gibt, die einen Zusammenhang zwischen Sparpolitik und dem Erstarken der Rechten herstellen. Ist das dann nicht eine super gefährliche Entscheidung?
Sehe ich nicht so, weil ich glaube, was mit diesen Studien gemeint ist, ist ja wirklich eine Sparpolitik, die dort ansetzt, wo es die allermeisten aus der Wählerschaft dann auch spüren. Das ist beim Bürgergeld nach wie vor nicht der Fall.
Das stimmt natürlich, ne? Also es ist nur eine kleine Gruppe. Es ist leichter, eine kleine Gruppe an Asylbewerbern oder Bürgergeldempfängern zu sanktionieren und denen Geld wegzunehmen, als beispielsweise irgendeine Steuer zu erhöhen, die alle trifft.
Ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil. Also wenn man so hört, was zum Beispiel eben den vielen SPD-Abgeordneten jetzt im Europawahlkampf oder SPD-Vertretern im Europawahlkampf entgegengeschleudert wurde die ganze Zeit, da war, glaube ich, auch ein großes Thema einfach eben das Bürgergeld, das doch von vielen in der Gesellschaft.
Ja, weil da viele ja auch aufgehetzt werden, ja, von FDP, AfD und CDU und dann meinen, da würde die Gerechtigkeitsdebatte zu führen sein, ja. Ob der faule Arbeitslose nicht dennoch 3 Euro zu viel bekommt, im Vergleich zu einem selber, der sich irgendwie abrackert und nur Niedriglöhne bekommt, ja. Das ist ja immer das Perverse. Haben wir ja auch genauso bei der Debatte, ob man Ukrainer jetzt aus dem Bürgergeld werfen soll. Es geht immer nur darum, Schwache gegen Arme auszuspielen, ja, oder die einen Schwachen gegen die anderen Schwachen. Es wird immer nach unten geguckt, nicht nach oben. Die wahre Gerechtigkeitsdebatte ist aber oben gegen unten oder unten gegen oben und nicht unten gegen unten. Ja.
Als Grundeinkommen verstanden wurde, was es ja ehrlich gesagt auch nie war, ne? Aber das war so was entgegengekommen ist dann so im Wahlkampf. Und ich glaube, es ist tatsächlich eher so auch eine ganz starke Signalwirkung jetzt mit diesen ganzen Verschärfungen und Maßnahmen verbunden. Nein, das ist eben kein, das heißt Bürgergeld, ist aber kein Geld, das jedem Bürger einfach so zusteht, sondern das ist, na, da sind wir jetzt schon irgendwie streng. Und ich glaube, das würde eher, wenn es etwas verändert, dann würde es eher helfen, diesen rechtspopulistischen Erzählungen etwas entgegenzusetzen.
Ja, sehe ich komplett anders. Vor allem, wenn man sieht, dass die CDU ja das Gleiche argumentiert. Die hängen sich auch immer total auf am Namen Bürgergeld, als würde das signalisieren, dass es für alle da ist, und schlagen dann vor neue Grundsicherung. Ja? Nur allein das Wort neue Grundsicherung ist ja viel näher dran an bedingungslosem Grundeinkommen, ja, als Bürgergeld. Heißt, also ich glaube auch, dass niemand da draußen, man kann ja mal Umfragen machen, man behauptet das immer, denken würde, das Bürgergeld ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, denkt niemand, egal wie der Name ist. Und das Wort neue Grundsicherung, wie die CDU es dann nennen will, was jetzt im Kern dasselbe ist, wie wir jetzt haben, nur mit noch mehr Sanktionen und noch mehr Verschärfungen, das ist viel näher dran an bedingungslosem Grundeinkommen, aber es macht, also es ist, die ganze Debatte ist hirntot, über den Namen zu debattieren, ja. Also für wie blöd verhält man denn die Leute da draußen?
Die Bundesregierung hatte jetzt gerade Zahlen rausgegeben, dass knapp die Hälfte der Bürgergeldempfänger keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Meinst du, das hat dann auch nochmal Auswirkungen auf die Art, wie darüber diskutiert wird?
Sollte es nicht, unangenehme Frage, Realität ist aber ja, denn Deutschland hat selbstverständlich ein fettes Rassismusproblem.
Ich befürchte nicht, um ehrlich zu sein. Also
ich befürchte nicht, sagt er doch, natürlich, selbstverständlich.
Aber ich weiß sowieso nicht, ob es durchdringen wird. Ich habe ja vorher schon die Union angesprochen, Carsten Linnemann, auch Friedrich Merz, die sagen so, wir versprechen, wir werden das Bürgergeld abschaffen. So, eigentlich alles, was man als unionsgeführte Bundesregierung am Bürgergeld abschaffen möchte, ist abgeschafft worden. Also den Job hat die Ampel eigentlich erledigt. Und ich bin trotzdem gespannt darauf.
Aber das zeigt mal, wie bitter, ne? Wie bitter, dass die Ampel schon mal abgeräumt hat, was die Union verspricht oder versprochen hat, abräumen zu wollen, wenn sie denn dann selber aus der Opposition ins Kanzleramt kommt.
Ob dieser Schlager nicht trotzdem jetzt immer weiter bemüht wird. Ne? Also ob einfach darauf gesetzt wird, dass das gar nicht durchdringt, dass eigentlich alles, was da an Verschärfungen da ist, jetzt ausgeschöpft worden ist.
Nach unserem Gespräch bleibt bei mir vor allem Folgendes hängen. Die Verschärfungen, die die Ampel jetzt für das Bürgergeld beschlossen hat, die haben vor allem Symbolcharakter. Und gleichzeitig bleiben die wirklich effektiven Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel individuelle Coachings, auf der Strecke. Denn
weil unterfinanziert.
Dafür fehlt jetzt das Geld, vor allem auch mit dem neuen Haushalt.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Florian.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und auch vielen Dank.
Ja, das war doch tatsächlich Spiegel Shortcut mal im Vergleich zur Schuldenbremse. Über die Sendung habe ich mich sehr aufregen müssen. Mal in informativ, ja, und nüchtern. Das fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie findet ihr auch diese Bürgergeldverschärfungen jetzt, gerechtfertigt oder nicht? Auch lasst uns darüber gerne diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Checkt gerne den Geld für die Welt Newsletter aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.